Ferien, Feuer und Fiestas Patrias. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Es ist schon wieder Samstag, kaum zu glauben. Und wir sitzen hier in unserem kleinen Studio. Diese Woche ist viel passiert.
Ja, doch. Einiges. War einiges los passiert. Diese Woche, ja.
Und wir nehmen euch mal wieder mit in unseren Alltag, in unser Leben hier in Peru. Ja, Lena, ich würde sagen, fangen wir doch mit dem Wichtigsten an. Hoch die Ferien. Hände, Wochenende.
Ja, hier sind Ferien. Also ich musste heute darüber nachdenken. Wir haben ja hier ein ganz anderes Schulsystem als in Deutschland. Ich weiß noch sehr genau, wie ich mich in Deutschland immer so von Schulferien zu Schulferien gerettet habe. Und immer dachte, ich habe wirklich immer so gerechnet, wie viele Wochen sind jetzt bis zur nächsten Ferien? Und das müssen wir durchhalten. Und der längste Abschnitt war eigentlich maximal zwischen Pfingsten und Sommerferien 6,5. Wenn es ganz schlimm war, auch mal 7 Wochen. Aber das war das Längste, was man durchhalten musste. Sonst war es dann mal irgendwie zwischen Ostern und Pfingsten 4, 5 Wochen. Zwischen Januar, also Weihnachtsferienende und dann wieder Faschingsferien waren es auch mal 6 Wochen so. Ja, aber ja, 6,5 Wochen waren schon lang. Und dann kamen wir hierher und hier gibt es im Prinzip nicht wirklich Ferien in dem Sinne.
Naja, unter dem Jahr gibt es, glaube ich, zweimal irgendwie Ferien und dann gibt es halt die großen Ferien, dann ist ja halt wochenlang frei.
Genau, es gibt hier praktisch diese großen Sommerferien, beginnen kurz vor Weihnachten und gehen bis Anfang März. Bei vielen nichtstaatlichen, bei den staatlichen Schulen, Entschuldigung, also bei den privaten Schulen fangen sie häufig schon Anfang März an, das neue Schuljahr, bei den staatlichen Schulen oft erst Mitte März. Unsere Schule fängt auch schon direkt immer am 1. März an, was uns dann praktisch die Möglichkeit gibt, unterm Jahr eine Woche Ferien mit reinzubasteln. So auch jetzt. Am Donnerstag waren die Fiestas Patrias und gestern wurde auch noch ein bisschen gefeiert irgendwie. Also es sind wohl 2 Feiertage, wobei der Donnerstag der wichtigere ist, also der 28. Ja. Das heißt, wir haben jetzt schon ein langes Wochenende und jetzt ist noch eine ganze Woche Ferien. Und heute Morgen dachte ich, es fühlt sich an wie Sommerferien in Deutschland, obwohl es nur 10 Tage sind. Aber so dieses, man merkt, die Kinder sind so richtig... Luft raus, ja. Schulranzen in die Ecke,
Ich aber auch.
Schulklamotten aus und alles einen Schritt langsamer. Und ich habe das in Deutschland schon immer voll abgefeiert. So dieser letzte Schultag vor den Sommerferien, alle Ranzen ausgewaschen, alles Schulzeug weggeräumt, alles so gerichtet, dass man 6 Wochen da nicht dran denken muss. Herrlich.
Also bei mir ist ja immer ein bisschen anders. Ich habe ja immer so ein Hangover von meinen operierten Patienten. Die Patienten, wenn ich sie operiere, liegen meistens eine ganze Woche stationär da. Und das heißt, wenn ich dann am letzten Tag operiere, dann ist es immer so, dass es in die Ferienzeit reinragt. Und so ist es jetzt natürlich auch. Ich habe immer noch Patienten unten. Aber morgen kann ich aller Voraussicht nach den letzten entlassen. Und dann habe ich auch eine Woche frei. Und diese Woche, ja, da steht dann auch schon wieder einiges auf dem Programm, ne?
Ja,
ich will ja mit dem Großen von uns, mit dem Lukas, nach Choqquequirau laufen. Also wer von euch mal so einen Geheimtipp will.
Noch Geheimtipp, schwappt schon rüber.
Wenn ihr nach Peru kommt. Machu Picchu kennt ja irgendwie jeder, Titicacasee auch. Und Rainbow Mountains sind ja in der Zwischenzeit auch schon sehr bekannt geworden. Aber es gibt sowas Ähnliches wie Machu Picchu, eine andere Stadt der Inka, die man, glaube ich, auf jeden Fall besucht haben sollte, wenn man hier in der Gegend war, und das ist eben Choqquequirau. Und
vor allem, wenn man es authentisch will. Das ist noch überhaupt, also noch fast gar nicht touristisch erschlossen.
Und man braucht halt eben für diesen...
Das ist eine 3-tägige Wanderung.
Genau, man braucht für die Besichtigung eben 3 Tage, ne? Mhm. Du läufst erstmal hin, also runter.
Man läuft einen Tag hin. Also einen Tag runter an den Fluss und noch schon wieder ein Stück hoch auf der anderen Seite.
Ja.
Und dann läuft man am 2. Tag vollends bis zu den Ruinen, guckt sich die in aller Ruhe an, läuft wieder zurück und dann kann man sich überlegen, ob man schon wieder auch wieder ganz runterläuft am gleichen Tag an den Fluss, dort übernachtet und dann am nächsten Tag wieder hoch oder...
Wir reden halt hier von 1000 Höhenmeter, ne? Mehr
ich glaube,
ein bisschen
mehr.
Mehr als 1000 Höhenmeter. Und seit Jahren will Peru also da eine Seilbahn drüber bauen. Das ist ja irgendwie schon...
Echt?
Ja, hier...
Ich noch nie gehört.
Ah doch, da oben hängen überall Plakate. Und ich glaube, seit 10 Jahren wollen die schon eine Seilbahn darüber bauen, damit man halt das touristisch erschließen kann. Ja. Aber bisher ist
es
irgendwie... Halt,
Machu Picchu ist extremst überlaufen und hat in gewisser Weise auch seinen Reiz verloren. Und dann ist man natürlich immer auf der Suche nach, was kann man den Touristen anbieten. Und es gibt schon die ersten Tourenanbieter in Cusco, die das anbieten. So Tagestouren oder halt so Touren nach Choqquequirau. Aber es ist tatsächlich so, dass man wirklich noch laufen muss. Man kann nicht hinfahren in irgendeiner Form. Also das Nächste, was man ranfahren kann, ist dann so ein Stück weiter als Cachorra und dann heißt es laufen. Es gibt natürlich dann, die Peruaner sind ja extrem findig dann, also es gibt da vor Ort dann natürlich jetzt auch schon wieder welche, die mit ihren Pferden dann bereitstehen für all die Touristen, die nicht mehr können. Und die ersten Hospedachen haben auch schon aufgemacht unterwegs, dass man bis vor kurzem, also nicht vor Jahren, sondern vor einem Jahr noch ungefähr oder so, konntest du dann nur zelten unterwegs. Es gab keine Hospedache, es gab keine Möglichkeit unterwegs was zu essen, zu kaufen oder sonst irgendwie. Und jetzt sind die ersten,
in Anführungszeichen, Hotels da
ja,
schon.
Ja, also sehr einfache, schlichte.
Ja.
Wo du wohl auch für jeden Zusatzservice wie warmes Wasser oder Internet extra löhnen musst. Das ist natürlich klar, aber man kann zumindest wohl übernachten, muss nicht zelten unterwegs.
Also, ein bisschen komfortabler, wer von euch in die Region hier kommt, und Jogi Kirau ist wirklich so von uns aus dann, also 40 Minuten Fahrzeit von hier und ab da musst du dann laufen, ne?
Ja, ungefähr 40 Minuten. Oder eine Stunde, ich weiß gar nicht, ja. je nachdem, wer fährt wahrscheinlich. Also man fährt früh morgens los, genau, fährt dann nach Cachorra noch ein Stück weiter, bis zum Eingang praktisch von diesem Gebiet, wo man dann losläuft und dann läuft man halt.
Ja, also meine Gefühle sind so ein bisschen gemischt. Auf der einen Seite natürlich toll, mit meinem Sohn mal unterwegs zu sein, aber auf der anderen Seite wird es vielleicht auch drei anstrengende Tage.
Ne? Es wird zäh. Es ist im Moment Trockenzeit. Es gibt keinen Funken Schatten da.
Nein, es gibt nur pralle Sonne.
Ja.
Und halt, aber ich bin fit.
Ja,
Lukas. Man muss sich ja so ein bisschen an die Höhe auch gewöhnen. Ne? Wir haben ja hier 2600 Meter und da sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut akklimatisiert.
Gut, und man muss halt mit den Tageszeiten laufen. Also es ist natürlich, das ist ein sehr steiles Tal. Das heißt, du hast auf der einen Seite des Tales doch relativ lang Schatten wohl. Und dann, wenn man den Aufstieg...
Ich kann es euch nächste Woche berichten.
Ja, wenn man den Aufstieg macht, dann muss man eher wohl eine Mittagspause machen, bis die Sonne nicht mehr so steil steht, um dann den Aufstieg zu machen, dass man halt nicht in der knallen Mittagssonne hochlaufen muss.
Ja. Oder man läuft halt in der Knallensonne.
Oder ja.
Die Tage
ich war dann, du und der Lukas, ne? Ihr braucht irgendwie so alle zwei Stunden Nachschub an Sonnencreme.
Du weißt, ich ziehe immer eine Jacke an. Ich habe hier stimmt. immer eine Jacke an im Ort. Die Leute gucken immer. Ja, aber es ist halt einfach das Beste, ne?
Ich Jacke hab, ich an, lauf, Mütze hoch, dass das Genick ja, nicht
verbrennt. Dass das Genick nicht verbrennt. Ja. Habe ich eigentlich immer. Und es regnet nicht und es ist nicht windig und es ist heiß, ja. Aber es ist halt ein Sonnenschutz, ne?
Ja.
Jo.
Ich glaube, das wird gut.
Lass uns mal drüber reden, was du noch in den Ferien warst mit den anderen.
Also ich will hier streichen, fertig. Also heute oder gestern bin ich eigentlich soweit im ersten Stock fertig geworden. Das ist mein großes Ziel, hier nochmal durchzustreichen, bevor wir dann nach Deutschland gehen. Der Benni hat mich schon ausgelacht und gesagt, und wenn du zurückkommst, ist wieder alles dreckig.
Ja, also ich hätte ganz klar danach gestrichen.
Ich hoffe halt, dass hier Menschen wohnen werden, die nicht die ganzen Wände wieder einsauen. Aber du kannst hier im Prinzip wegen der Witterung einfach und diesem vielen Staub in der Luft, im Prinzip müsste man jedes Jahr oder könnte man jedes Jahr streichen.
Okay.
Haben wir jetzt auch phasenweise gemacht, aber die Kinderzimmer zum Beispiel haben wir jetzt erst...
Wir haben vor 2 Jahren alles gestrichen, ne?
Also ja, also als wir eingezogen sind, vor 2,5 Jahren ungefähr oder vor gut 2 Jahren, wurde alles gestrichen. Dann habe ich letztes Jahr mal unten so ein bisschen in der Küche und so gestrichen, Flur und so.
Und das ist halt schon eine Vorstellung. Ich denke mir manchmal, ich meine, Hansi, falls du uns zuhörst, ganz liebe Grüße, große Stohvertreter, der...
Wir brauchen dringend Stoh in Peru.
Der so gute Farben verkauft. Oh Mann, ich denke so oft, ey, Alter, ihr bräuchtet hier einfach mal jemand von Stoh oder bräuchtet mal jemand, der Ahnung hat von Farben. Also es ist Tradition irgendwie, so kommt es mir zumindest vor, dass man jedes Jahr einfach wieder neu streicht. Gell?
Ja.
Und die Farben decken nicht, die sind nicht UV-beständig. Es ist eine Katastrophe eigentlich.
Ja.
Also egal, ob innen oder außen. Und dann hast du einen Neubau, der ist noch nicht mal fertig, aber da blättert schon wieder die Farbe ab. Ja.
Ja. Oder du hast einen Neubau, das habe ich jetzt die Tage wieder gesehen und das passiert einem immer wieder. Du hast einen Neubau, die tun innen drin schon verputzen und streichen und alles, aber die Fenster sind noch nicht drin. Und es ist Trockenzeit und jedes Mal, wenn unten ein Auto vorbeifährt, geht eine Staubwolke da hoch.
Okay, ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Ich sehe hier manchmal, wir haben ja keine Straßen, wir haben ja nur solche Matschpisten in der Regenzeit oder Staubpisten in der Trockenzeit und jetzt sind es halt Staubpisten, dann sehe ich die am Wegrand ein Auto lackieren.
Ja, ja.
Und ich fahre dann mit dem Auto da vorbei und denke,
oder ein
Freunde,
Möbelstück lackieren.
Was?
Oder ein Möbelstück lackieren.
Oder ein Möbelstück lackieren. Und ich denke mir, jo, ist dieser Staub jetzt für die Haptik? Oder braucht ihr das für die Haptik da?
Ja, gut, geht alles. Ja.
Egal.
Genau. Ja, ich werde streichen und mit den Kindern, die haben natürlich jetzt schon einige Wünsche geäußert, was sie in den großen, langen Ferien jetzt machen wollen. Eins hast du schon abgehakt gestern mit Ihnen. Wir haben ja hier tatsächlich ein Kino in Cotahuasi.
Also Kino mit 3 Sälen.
Mhm. Haben wir uns da schon mal drüber unterhalten?
Ich glaube ja.
Ich glaube ja. Also es ist einfach nur eine Art Wohnung, wo es 3 Zimmer halt als Kino genutzt werden. In denen steht jeweils eine Couch. Und man kann das Zimmer praktisch mieten.
Ein flacher Bildschirm. Ne?
Ein Flachbildschirm kann sich dann aus einer Liste von Filmen, die glaube ich einfach von einem Disney Plus Account stammen
Disney
oder so.
Disney Plus gestreamt, ja. Also ja. Es ist so, dass im Kino halt ständig der Film auch anhält.
Ja, puffert, ja. Puffert, das Internet so schlecht ist.
Internet in Koda war sie so
aber
schlecht.
Die Auswahl ist groß und man kann dann eben, man kriegt auch Popcorn.
Ja.
Und wenn man mit dem Papa geht, kriegt man sogar noch Pommes vorher meistens.
Wir gehen immer Pommes, wir holen immer Pommes und es gibt immer was zu trinken und dann geht's ins Kino.
Und diesmal gab es sogar einen Lutscher, habe ich mir erzählen
und
lassen.
Und Lutscher gab es. Und das Kino kostet eben 15 Sol.
Mhm. Für 5 Leute. Also ich meine, so viel wie du reinkriegst, aber es gibt halt nur Platz für 5.
Ja, das heißt 3 Sol, 75 Cent pro Nase.
Mhm.
Und dann kannst du dir da, und das ist immer Highlight, dann ein Ding angucken. Ne? Toy Story haben wir gestern geguckt. Toy Story 4.
ja.
Ja, es ist schon an manchen Stellen schon ein bisschen gruselig, aber...
Aber es ist trotzdem, ich war ja auch mit den Kindern jetzt, wo wir in Cusco waren, im Kino, im richtigen. Also in Cusco in der Mall gibt es ein richtiges Kino. Könnte auch ein europäisches Kino sein. Also alles stinknormal. Mit auch Popcorn und allem Kram, was man halt so kaufen kann. Und richtig große, schöne, moderne Säle auch. Alles auch Corona-konform eingerichtet und so weiter. Also wirklich modern und auch toll. Und der Eintritt kostet pro Person 15 Soles. Und ich weiß noch, ich war mit den Kindern eben in Toy Story 4, 2019 kam das raus, es war so im Sommer oder im Spätsommer, vor der Ausreise eben, und ich war schockiert. Ich gehe sonst nicht so arg ins Kino, das gibt mir nichts, aber die Kinder finden es halt toll. Ich dachte, gut, machen wir das mal noch so als Aktion. Hat er fällt fast vom Glauben ab, wenn du mit 4 Kindern ins Kino gehst. Ich glaube, Jonas hatte ich damals ja dabei. Plus, da will noch jeder was essen und was trinken. Oder für Scham. Das ist echt. Und hier denke ich, ah ja, komm. Lernst du noch was dabei? Ist gut für ihre Sprachentwicklung.
Was habe ich in der Zeit gemacht?
Gearbeitet wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich nur da ziehen.
Das Geld verdient, genau. Das wir dann im Kino ausgeben konnten. Ach ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir gezahlt haben. Es war wirklich unglaublich teuer. Also ich war davor auch jahrelang nicht im Kino gewesen. Ja, aber es war so, huh. Und hier denkst du, ja, ist okay. Kann man mal machen.
Ja, ja.
Ich meine, das ist verhältnismäßig trotzdem teuer. Also man sieht auch, es geht da nur, also du triffst eh kaum ärmere Bevölkerung in der Mall, das muss man auch sagen.
Ist richtig.
Du triffst eher den also reicheren Durchschnitt.
Die Mall in Cusco, also ich glaube, da habe ich noch nie einen Quechua drin gesehen. Also ein Landbevölkerung, also jemand von den Bergen. Und es ab und zu, doch ab und zu siehst du einen. Und du erkennst sie, weißt du, woran sie erkennst?
Mhm. Sie trauen sich nicht auf die Rolltreppe.
Die wissen nicht, was sie mit der Rolltreppe anfangen sollen.
Ja.
Die stehen als vor der Rolltreppe und dann bewegt sich der Boden und sie wissen nicht. Das Kind schubst dann von hinten, weil meistens sind die schon aus der Stadt, dann die Kinder sind gebildeter und der Opa hat keine Ahnung, was er mit dieser Rolltreppe machen soll. Und dann fährt das Ding, dann klammert er sich als mit 2 Händen auf einer Seite so.
Ja, ja.
Und das ist halt ein Bild zum Schießen, gell?
Ja, aber gut, aber
wenn du es halt nicht kennst, ich meine, wir haben es ja schon immer wieder mal drüber gehabt, wenn du hier wirklich aus den Bergen kommst, zum Teil gibt es ja noch nicht mal Türschlösser. Also manche wissen dann immer, wie man eine Türklinke bedient. Ne? Naja, aber lass uns doch mal in Cusco kurz bleiben.
Mhm.
Wir hatten es ja letzte Woche in unserem Frust-Podcast angedeutet. Wie war denn der Trip nach Cusco?
Also ich fand es nett. Wir haben die 2 Großen wegversorgt. Die wollten beide nicht mitfahren. Und deswegen waren wir nur mit 3 Kindern unterwegs. Und das ist ja schon fast wie Urlaub, ne? Nur mit 3 Kindern.
Ich habe mir es auch gedacht. Irgendwie es ist so. Du hast ja noch, einer hat immer noch eine Hand frei. Und bei 5 hast du schon beide Hände belegt und
einer ist immer noch frei.
Einer hast du schon losgelassen, ja?
Ja, das war sehr angenehm. Also ich meine, die sind jetzt auch langsam in einem Alter, wo man echt auch entspannter in große Städte kann, finde ich. Also der Jonas rennt nicht mehr ständig weg zum Beispiel. Oder sagen wir es so, er ist sehr abenteuerlustig. Er rennt ja nicht weg. Er ist mutig und interessiert an seiner Umwelt. Aber es war sehr cool. Wir haben ganz klassisch peruanisch. Wir mussten ja noch vorher Passfotos machen lassen von den Kindern, aber nicht irgendwelche, sondern biometrische.
Sag nur mal ganz kurz, um was ging es denn? Warum mussten wir denn überhaupt nach kurz kommen?
Ja, also wir mussten.
Aber
soll ich jetzt die lange? Genau, die lange?
Wir haben nur noch 45 Minuten.
Okay. Okay. Also, wir werden im September, Ende September nach Deutschland fliegen. Haben dafür auch schon unsere Flüge gebucht und werden über die USA fliegen, über Houston.
Und dafür brauchen wir?
Dafür brauchen wir ein sogenanntes ESTA. Das ist eine elektronische Einreisegenehmigung, die die USA fordert. Dass man überhaupt den amerikanischen Boden betreten darf. Ganz egal, ob du rausgehst aus dem Flughafen, ob du nicht mal das Flugzeug verlässt, Schnurzpiepenhaken, du brauchst dieses ESTA. Gut, ist ja kein Problem, kann man online beantragen, kostet ein bisschen was, ist dann digital in 3 Tagen da oder so, ja. Gut, ich hatte das schon, weil ich letztes Jahr mal in den USA war. Hab gedacht, ich setze mich jetzt da mal hin, mache das für den Rest der
ich
Familie.
Ich fand es sehr gut, dass du dich gleich drum gekümmert hast.
Das dauert, das hält 2 Jahre, ist 2 Jahre gültig. Ob ich das jetzt praktisch ein paar Monate vorher mache oder nicht, ist ja dann egal. Gut, füll alles aus, ein elendiger Fragebogen. Zwischendrin, wie immer, hängt das Internet, also nochmal hochladen, alles mögliche hin und her.
Aber du hast es hingekriegt.
Bin am letzten Ding angekommen, im letzten Step. Und dann heißt es, ja, für die 3 Jüngsten können sie das nicht machen, weil die haben nur einen Kinderreisepass. Und um ein ESTA beantragen zu müssen, brauchen die einen elektronischen Reisepass.
Gut. Gut. Also, und genau den mussten wir jetzt beantragen.
So, genau.
Ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Ja. Also wir haben ja Reisepässe, die gültig sind. Wir haben nur keinen elektronischen, gültigen
Kinderreisepass. Wir haben alle neu gemacht Ende 2019, dass wir lange Zeit haben, genau. Wie die gültig sind. Wir haben nicht vergessen, dass die abgelaufen sind oder irgendwas. Nein, wir haben ganz
einfach nur
tolle,
der elektronische,
gültige Reisepässe für alle.
2052 Sol.
Mhm, für 100 Euro.
2052 Sol, damit wir 3 Kinderreisepässe...
Nein. 3 elektronische Reisepässe. Kinderreisepässe haben wir ja.
Ah ja, elektronische Kinderreisepässe bekommen. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab.
Ja.
Ich muss nochmal los Geld holen. Ich hatte Geld dabei, aber es war zu wenig. Unfassbar. Ich dachte mir, gibt's doch gar nicht.
Aber ich bin sehr dankbar, dass wir das da in Cusco machen können.
Die Alternative wäre gewesen, umzubuchen, und darüber haben wir letztes Mal gesprochen, 3.000.
3.000 Euro. Oder die andere Alternative wäre gewesen, nach Lima zu fliegen mit den Kindern, weil die zum Teil schon Fingerabdrücke abgeben müssen ab 6 Jahre. Und
dann
wäre es
noch
müssen,
teurer geworden.
Dann hätten wir, genau, dann wären wir sicherlich auch über 500 Euro gewesen. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist halt so. Ich bin dankbar dafür, dass wir das in Cusco machen konnten.
Ich bin auch sehr dankbar.
Und es geht jetzt seinen Gang. Wir haben es natürlich auch per Eilantrag gemacht, dass es wirklich zügig geht, weil jetzt
waren
ja hier
im
Feiertage.
Eilantrag nur 6 Wochen.
Hier waren jetzt Feiertage. In Deutschland sind jetzt die Sommerferien. Ja, da sind die Beamten in Urlaub. Da geht es auch alles ein bisschen langsamer. Wir sind ganz guter Dinge, dass das jetzt innerhalb von ein paar Wochen gut läuft. Und dass wir dann rechtzeitig noch das ESTA beantragen können. Das kann man wiederum auch per Eilantrag beantragen und es sollte dann in 60 Minuten fertig sein. Also selbst wenn es spitz auf knapp kommt, könnten wir immer noch das dann hoffentlich rechtzeitig haben.
Also es ist natürlich immer ein Highlight, nach Cusco zu fahren. Die Tradition, unsere Tradition ist ja so, dass wir, wenn wir nach Cusco fahren, das sind ja fast 3 Stunden Fahrzeit, da läuft dann immer Hörspiele.
Mhm.
Da haben wir ein Memoristik mit irgendwie 500 Hörspielen und dann will man, manche wollen dann am Ort der Ankunft dann nicht aussteigen, weil sie die Geschichte noch fertig hören wollen.
Ja.
Naja, und ich höre mir eigentlich immer Podcasts an.
Ja.
War ganz nett. Also ich hatte auch wieder einiges zu hören und habe mir ein neues Hörbuch besorgt, die 1%-Methode. Jo, also an sich, die Fahrt ging ganz gut, hat sich keiner übergeben.
Keiner gespuckt, ja.
Und aber ich kann trotzdem drauf verzichten. Und ich dachte wirklich, Mensch, krass, es geht ja, dieses Geld haben wir jetzt bezahlt dafür, dass wir in den USA von einem Flugzeug ins andere umsteigen dürfen.
Und es wäre nicht alles, weil wir müssen die ESTAs ja auch noch bezahlen.
Ja.
Ja.
Wow, egal.
Ja, es ist wie es ist, man kommt schnell drum rum.
Man kommt nicht drum rum, aber es sind immer diese Kleinigkeiten, die einen dann so über den Weg laufen. Jo, zweites Thema. Ich hatte ja mich das letzte Mal fürchterlich darüber aufgeregt, dass ich meinen Röntgenschein nochmal machen muss.
Mhm.
Und ich hatte ja auch erzählt, dass ich jetzt diese Abschlussprüfung von dem Kurs bestanden habe.
Ja.
Und dass ich jetzt eine zweite Prüfung machen muss. Die steht übrigens noch an, noch immer habe ich sie nicht gemacht. Und jetzt habe ich dann eben mal im Krankenhaus die Claudia beauftragt. Claudia, besorg mir mal bitte Prüfungsfragen für die zweite Prüfung. Ich will gerne mich da ordentlich vorbereiten. Bei der Organisation, die heißt irgendwie UTAN. Also so wie NATO, nur irgendwie halt anders. So. Und das mussten wohl die in der Vergangenheit die Kollegen hier nicht machen. Mhm. Und jetzt stellte sich dann eben raus, die Claudia ruft da an und fragt dann danach und sagte, ja, ja, da brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Das sind genau die gleichen Fragen wie bei der anderen Prüfung. Das seien die gleichen Fragen, mhm, aber halt eine andere Organisation. Auf gut Deutsch?
Ein zweiter, der abkassiert.
Ein zweiter, der kassiert. Mhm. Eine zweite Organisation, die einfach nur für dieses Zertifikat abkassiert. Ich bin mal gespannt, ob das stimmt, was er gesagt hat. Weil dann wäre es so, dass ich es wahrscheinlich bestehen könnte. Boah, ansonsten geht da auch wieder das große Gedengel los mit Übersetzung. Ich habe ja einen Röntgenschein. Wir haben ja letztes Mal ausführlich drüber geredet, über meine persönliche Erfahrung, meine Vorliebe zur KV und
ja.
Ärztekammer und so. Aber naja, egal, sei es drum. Ich bin diese Woche ein bisschen besser drauf und ein bisschen... Jo, also irgendwann werde ich die Prüfung noch machen. Facharzt habe ich geschafft, also peruanische Staatsexamen und irgendwie werde ich das jetzt auch noch hinkriegen. Naja, wie dem auch sei. Leute, trotzdem habe ich schon wieder ganz große Grübelfalten.
Oh oh.
Ganz große. Es gibt ja so einen Spruch, der sagt, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und dieses rechtzeitig ist für mich so ein dehnbarer Begriff.
Am liebsten so ein Halbjahr vorher alles
ja,
unter Dach und Fach haben.
Ich schlafe wirklich im Moment nicht so gut und es liegt an der harten Matratze.
Oder weil ich neben dran liege.
Nee, ich glaube weder noch. Leute, also jedes Mal, wenn wir hier einen Podcast machen, merke ich, dass wir wieder eine Woche
näher dran sind,
nach Deutschland zurückzukommen. Mhm. Und einige von euch, die uns ja länger verfolgen, die wissen, wir haben unser Haus in Deutschland verkauft. Also wir haben auch außer in einem kleinen Keller eigentlich gar nichts mehr in Deutschland. Und wir müssen halt eben aus...
Vielleicht können wir in dem Keller übernachten. Ein bisschen duscht da und feucht, aber...
Ja.
Klo gibt's auch keins, aber hey.
Ja, aber es ist ein Gewölbekeller, also der hat auch einen gewissen Charme.
Ja, ausbaufähig.
Also, was ich einfach nochmal erwähnen wollte, ist, wir sind 7 Leute. Wir werden am 27. September in Frankfurt landen. Und wir bräuchten dann halt für den Zeitraum bis zum 5. Dezember noch ein Dach über dem Kopf. Also ein Haus mit Garten am besten, Internetanschluss und Autobahnanbindung.
Wir könnten ja dagegen halten, wir hätten hier ein Haus in Peru.
Wenn jemand tauschen will, könnt ihr gerne nach Peru kommen. Ihr könntet hier in Peru in der Zeit wohnen.
Mhm. Schön hier.
Nein, also das ist natürlich alles ein bisschen flapsig und so. Und ich weiß, am Ende wird es auch wieder klappen. Es hat bisher alles geklappt. Aber.
Also die Kinder werden vorgeschlagen, wir gehen einfach ins Legoland. Da kann man auch übernachten.
Ja, also ich habe ja gesagt, wir ziehen einfach in die Jugendherberge. Also da werden wir auf jeden Fall ein paar Betten bekommen.
Weil der Benni immer noch in den 80ern lebt, was seine Denke angeht und immer noch denkt, Jugendherberge ist gleich günstig, aber das
stimmt.
Ist nicht günstig.
Ja, ja, nee, nee. Wahrscheinlich ist irgendwie so ein Airbnb dann doch günstiger. Also wenn ihr irgendwo jemand hört, dass die Oma leider verstorben ist oder der Opa ins Altersheim ziehen muss oder wie auch immer und es steht irgendwo in eurer Nachbarschaft ein Haus frei, das jetzt genau eben diese Kriterien erfüllen würde. Schaut, natürlich könnte man auch sagen, wir ziehen bei Freunden irgendwo in ein Zimmer oder so oder meine Schwester und so. Also das ist ja alles möglich, aber wir sind halt doch zu siebt, gell? Und man geht sich halt irgendwann da doch auf den Keks, wenn man zu eng aufeinander wohnt. Und das zweite Thema ist halt mit den, ich schaue so ein bisschen mit einer gerunzelten Stirn auch nach Deutschland, was die Corona-Zahlen angeht. Wir haben ja hier im Büro das gleiche Thema, die Zahlen steigen extrem. Gott sei Dank keine wenig ernsthafte Fälle, aber die Zahlen steigen. Und ich bin mir nicht sicher, ja, welche Maßnahmen uns dann erwarten, wenn wir in Deutschland ankommen. Ich glaube, das kann im Moment keiner sagen. Deswegen wäre es schon sinnvoll, dann eben auch
sich aus dem Weg gehen zu können.
So unterzukommen, dass wir genügend Platz haben. Wir haben ja einmal Quarantäne auf 70 Quadratmeter, 8 Wochen gehabt. In einem Hochhaus mit wenig Sonne und keinem Spielplatz und keinem Garten, einfach nur ein Abstellplatz in der Tiefgarage. Da haben wir dann Fußball gespielt. Also wir sind einiges, glaube ich, gewöhnt. Aber vielleicht geht es ja ein bisschen schöner.
Und, ja. Und die Kinder müssen auch Schule machen, das ist ja das Nächste. Also ja. Die müssen ja zumindest irgendwie einen Tisch haben, wo sie dran arbeiten können. Nicht jeder einen Schreibtisch, aber Doch, in der gewissen Weise.
Ja, aber wenn ich die hier angucke, da legen sie sich als auf den Boden und füllen ihre Sachen auf den Boden aus. Also,
die Mila, wenn ihr, das muss ich erzählen, die ist der Knaller. Ich habe jetzt gerade ja das Zimmer von denen renoviert und umgeräumt und habe auch mal aufgeräumt. Sammelt sich ja dann doch so einiges. Da hat sie ihr, sie hat so ein Mathe-Übungsheft. Das hat sie auf ihrem Nachttisch liegen. Sagt sie, ach, weißt du, ich mache dann morgens, wenn ich aufstehe, da erstmal ein paar Seiten Mathe-Übungsheft, bevor ich dann aufstehe.
Ja, 100 pro, 100 pro. Ja, das ist einfach mein Kind.
Am ja, besten, meins auch, aber das schlägt da nicht durch.
Aufstehen und direkt Vollgas.
Und dann habe ich heute Vollgas. Mal so ein bisschen durchgeblättert, ja, und die macht es auch noch richtig.
Ja.
Weißt du?
Also, ja, ne, ich weiß.
Weiß ich, wir haben ja auch andere Kinder, die würden halt ein paar Zahlen hinschreiben, so passt, ja. Ungefähr. Zwischen 1 und 10 sollte man da liegen, ja. Nee, die kann das.
Ja.
Und die macht
und
das einfach
es
selber.
Es ist unfassbar, wenn die eine intrinsische Motivation hat.
Bei allen Kindern, ne?
Ja, aber bei der ist es extrem.
Ja, ja.
Die kriegt ja Sachen gar nicht hin. Also,
kann ich nicht.
Kann ich nicht.
Ja.
Ich verstehe nichts.
Ja.
Ja? Aber wehe, irgendwas triggert sie und bockt sie und sie will das unbedingt. Ja? Da stellt sie sich auf die Hinterfüße und beißt sich durch, bis der Papa den Drucker anmacht und dann das Einhorn ausgedruckt wird. Ja,
ja. Ja. Die Tage sind morgens aufgewacht, sie macht sich heute ein Malbuch, ne?
Ja, ja, ich weiß, ich und war dann, ja involviert.
Und ich lag noch im Bett, ja, ich war da auch involviert, so, ja, frag den Papa.
Ja, danke, ich mag solche Aufträge am frühen Morgen, ja. Wenn ich mitten in meine Morgenroutine stecke, gerade Sportprogramm mache, ja, oder mir einen Kaffee koche, da kommt die runter und sagt, die Mama hat gesagt, du sollst mir die Blätter ausdrucken. Dann habe ich ihr den Laptop in die Hand gedrückt und dann...
Ja, dann kam sie wieder. Papa macht den Drucker an, wir können es schon mal aussuchen, ja. Ne? Ja, aber doch dann gut geklappt. Dann hat sie sich das ausgedruckt, zusammengetackert mit Deckblatt und Endblatt und ja, dann
unglaublich.
Ihren Namen draufgeschrieben.
Ja, und sie sitzt dann immer drüben und malt an.
Ja, also, aber wie schön.
Ja, ja, ich weiß. Also es ist unfassbar. Die
aber
wer, ja
die muss
hin.
Was anmalen, gell, für die Schule. Das
richtig.
Wird dann so hingerotzt und
gut ist, ne? In ihrem, Fach, in ihrem Mathe, erste Zahl, muss sie ja dann die Zahlen irgendwie bunt machen. Ein Gekritzel. Und jetzt malt sie da irgendwie Sachen freiwillig an. Naja, aber ist ja schön. Also es zeigt einfach nur, dass sie es kann. Ist immer eine Frage des Wollens.
Ja.
Naja, aber das kennen wir auch von Erwachsenen. Eben. Das betrifft uns ja wohl.
Ich wollte vorhin noch erzählen mit den Passfotos.
Ja.
Da hast du mich dann unterbrochen.
Oh, Entschuldigung.
Ich kann es aber kurz schnell zusammenfassen.
Genau.
Wir sollten bei einer bestimmten Tienda oder bei einem bestimmten Fotostudio, kann man das nicht nennen, aber bei einem Fotograf, der halt biometrische
auch,
Bilder
der
macht.
Auch in der Kamera in
also,
so einer Ecke stehen hat.
Das hat uns die Honorarkonsulin gesagt, geht da hin, der macht das vernünftig vom Format, weil man braucht ein bestimmtes Format, dass das passt.
Nicht der macht das, sondern er ist der Einzige, Lena.
Ja.
Die hat mir mehrmals gesagt, gehen Sie nur zum, der ist der Einzige, der die deutschen Maße kennt,
ja, ja.
Weil der die von uns hat und nach diesen Maßen diese Bilder macht.
Also, wann kamen wir an in Cusco?
Halb neun.
Hingelaufen, ah super, hat offen, rein. Ja, der, die Fotos macht, das ist nur zweigeteilt. Das war eine Wechselstube und im hinteren Teil dieses Fotografending. Das Fotografenteil macht erst um 9 auf. Ah ja, gut. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich doch erst mit den Kindern was kurz zum Essen holen, was trinken. Wieder hingeschlappt
und
um 9.
Und unser Termin auf dem Konsulat war um 10.30 Uhr.
Ja. Ja, ja.
Also 90 Minuten, alles gut.
Alles gut, total entspannt. Also, ja, gut, dann kommen wir halt wieder um 9. Die Fotos geht ja schnell und dann sind die ausgedruckt, fertig. Komm hin, ah super, Fotoabteilung hat offen. Hingelaufen, ja, guten Morgen, ja, ja, die oder der die Fotos macht, die Passfotos, kommt erst um 10 oder kommt in einer Stunde, ja. Dann habe ich sie angeguckt, gesagt, eine deutsche Stunde oder eine peruanische Stunde. Dann hat sie erst mal gelacht und hat dann gemeint, nee, sie ruft dann, dass er pünktlich kommt und hat dann tatsächlich ihn angerufen und meint dann, ja, also er könnte es in 40 Minuten herschaffen. Ich denke, dass die halt erst aus dem Bett musste oder sowas, weil letzten Endes kam dann eine Frau um 10
so, nach 10.
Ja, so, ja und bei, nee, es war so, doch war 10. War sie dann da, auch direkt uns rein angehechtet komme, die andere Frau schon ganz nervös auf der Straße und gelaufen, hat sie immer geguckt, die kommt gleich, ja. Gut, Fotos gemacht, es waren keine 5 Minuten, ja, das Kind mal abgelichtet. Ich so, ah cool, jetzt ist ja kurz nach 10, dann schaffen wir das ja locker. Ja,
nein.
Kommen sie in 20 Minuten die Fotos abholen, so what? Dann waren wir 20 Minuten da, dann war die immer noch beschäftigt, diese Fotos halt zuzuschneiden und was weiß ich. Mit dem Ergebnis, dass wir, also von diesem Fotostudio zu der Honorarkonsulin läuft man als Erwachsener 2 Minuten mit Kindern, die keinen Bock haben.
4 Minuten.
4 bis 5, genau. Also ich glaube 2,5 oder so waren wir dann da, angehechtet. Du warst schon vorher da.
Ja, ja.
Hast du uns schon angekündigt, das war ganz cool. Also wir kamen im Prinzip nicht zu spät, nur verteilt, ja. Aber es war wieder so eine typisch peruanische Aktion. kurz auf knapp, aber es hat gereicht. Es war ja, gut. Und ja, die Fotos wurden auch alle akzeptiert, das war auch nochmal gut, weil die Augen ja dann auf einer bestimmten Höhe sein müssen und sowas, schlag mich tot, aber
Hat geklappt.
Und im Gegensatz zu ganz vielen europäischen oder den meisten europäischen Ländern, ich glaube sogar allen, ist Deutschland eine große Ausnahme, dass man eben von der Provinz aus das machen kann, hat mir diese Honorarkonsulin gesagt. Normalerweise musst du für solche Sachen immer auf die Botschaft. Das heißt, wir hätten nach Lima müssen, aber Deutschland hat praktisch in Cusco und in Arequipa so eine Art Zweigstelle und von da aus kannst du es auch machen, aber das ist ein super Sonderfall. Also
in Peru, also ihr wisst ja, Cusco ist 3 Stunden von uns entfernt, Lima ist halt 1200 Kilometer entfernt.
Mhm. Arequipa ähnlich weit, oder?
Also, Arequipa sind 600 oder 800 Kilometer, also nicht so viel. Und man muss ja immer bedenken, also nach Arequipa brauchst du, glaube ich, 16 Stunden ungefähr.
Nee, 12
Stunden. Also Durchschnittsgeschwindigkeit über die Berge sind so ungefähr 50 km/h. Mhm. Und wir leben ja mitten in den Bergen, also du kommst hier, wenn du rechnest, 50 km/h ist eine realistische Geschwindigkeit, wenn du dich durch Peru durchwälzt.
Ja, so. Ja. Das ist ja realistisch.
Ich habe am Anfang, als wir hier ankamen, gedacht, sag mal, also
ist doch gar nicht so weit.
Irgendwas stimmt doch gar nicht.
Ja.
Wie kann das sein? Du brauchst für 600 Kilometer 12 Stunden? Hä? Ja. Berlin ist 600 Kilometer entfernt. Da bin ich manchmal in 5,5 Stunden hingefahren.
Hier nicht hingefahren, hingebreddert.
Ja, und da dachte ich mir, das kann doch, hä?
Weißt du, was
Google, Google hat irgendwo einen Fehler.
Ja, ja. Das kann Google nicht berechnen, weil das sind so Straßen, wo die am schlimmsten war es, wo wir nach Atalaya gefahren sind, weil es sind wirklich ganz wenige Kilometer da in den Dschungel rein.
Oh, ja.
Da denkst du wirklich, das kann nicht sein. Warum gibt der mir 10 Stunden an oder 12?
Am Fuße des Manu Nationalparkes.
Ja, aber das waren keine 300 Kilometer oder sowas. Aber es ist halt wirklich wunderschön durch den Dschungel. Aber halt
total gefährliche Straße, also wirklich eine gefährliche Straße. Ja. Zum Teil fehlt die Hälfte, manchmal auch 3/4. Du musst dann mit einem Rad über dem Abhang irgendwie dich da entlang jonglieren. Alter, oh, kein Bock. Aber naja, hat geklappt.
Du kamst auch heil wieder heim.
Alles eine Frage der Option, ja? Es hat geklappt.
Ja, es ist alles ein bisschen anders hier. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir das von Cusco aus machen konnten.
Absolut,
und dass das jetzt
absolut,
und die Frau Jörgens ist auch wirklich also ganz, ganz tolle Frau. Ich glaube da auch schon jahrelang in der gleichen Position. Ihr Mann ist österreichischer Honorarkonsul.
Witzig, ne? Der hat ja sein Zimmer genau nebendran.
Ich glaube, die teilen sich sogar eins. Also dieses, wo wir die ganzen Dokumente gemacht haben. Ich habe mich noch gedacht, hey, warum ist da Austria an den Wänden? So Bilder von Wien und so.
Draußen steht ja auch, dass da Konsul Österreich ist. Ne?
Okay.
Heißt ja, dass das ein Pärchen ist, wusste ich nicht. Aber ist ja schön.
Und die Tochter hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich.
Auch
ich bin voll informiert, wer hatte ordentlich Zeit, während wir das ganze Zeug gemacht haben.
Weil das deutsche System nicht ging. Das ist ja unfassbar, ja. Aber das
die Sicherheitsschranke ist halt relativ hoch und wenn dann irgendwas muckt von den Geräten, die da angeschlossen sind, dann wird irgendwie kein Zugang gewährt für die Daten und dann muss man es nochmal neu starten und allein das dauert dann schon.
Gut.
Ja, aber war gut.
Am Ende hat es geklappt.
Und die Kinder haben super mitgemacht.
Und
dann sind wir eben noch zur Belohnung. Erst zu McDonald's. Ja, das ist auch immer ein Highlight. Ich bin ja überhaupt kein McDonald's, also auch in Deutschland nicht gewesen.
Ich boykottiere den ja. Ich habe ja vor ein paar Folgen hier erzählt, meine Erfahrung mit McDonald's. Ich boykottiere es ja jetzt.
Ja.
Ja?
Ja, ich nicht. Also die Kinder sind immer ganz glücklich, wenn sie dann ihr Happy Meal kriegen. Und dann waren wir eben noch im Kino. Ja, da haben wir den Tag auch rumgekriegt.
So, Lena, dann kommen wir zum nächsten F. Fiestas Patrias.
Mhm.
Damit dein Redeanteil dieses Mal auch pari-pari ist, würde ich dann dir jetzt mal nochmal das Wort lassen.
Ja.
Ja? Wie hast du das erlebt? Das erste Mal? Du warst das erste Mal dabei?
Also
Fiestas Patrias war ich schon mal. Ich habe die Parade schon mal mitgekriegt.
Der allerhöchste Feiertag hier in Peru. Es wird gefeiert, die Unabhängigkeit von den Spaniern. Vor 201 Jahren haben sie sich befreit oder wurden befreit, wie auch immer. Und das wird gefeiert dann ganz groß. Mit Riesenparade und Aufmarsch und Primaborium. Die ganze Woche wird schon gefeiert. In ganz vielen Institutionen läuft auch praktisch in der Woche vorher schon gar nichts mehr. Also wenn du irgendeinen Termin irgendwo machen willst, dann kannst du das in der Woche vor den Fiestas Patrias vergessen. Das ist im Prinzip der 28. und der 29. Juli immer. 28. ist ein bisschen wichtiger und ist jetzt dieses Jahr eben auf den Donnerstag gefallen. Und jedes Dorf feiert da eigentlich so ziemlich groß. Mitreden und die Bürgermeister dürfen was sagen und es werden Fahnen gehisst und also wirklich die ganze Stadt ist auf den Beinen. Jo, Und normalerweise ist es auch so, dass es dann so eine Parade gibt. Man kann sich vorstellen, ein bisschen wie so ein Faschingsumzug, wo jeder Verein, in dem Falle jede Schule und jede Institution, praktisch marschiert. Aber richtig so in so einem strammen Militärschritt müssen die dann an der Elite, die so im Schatten unter einem Zelt sitzt, vorbei marschieren, um praktisch ihre Anerkennung oder was auch immer zu zeigen, ihren Patriotismus. Und die OSP macht da natürlich auch immer mit. Dieses Jahr war Gott sei Dank von der UCHEL, also dieser Schulbehörde hier in Peru, verboten worden, dass die Schulen mitmachen, eben weil es noch immer mit Corona-Einschränkungen hier alles läuft, sodass nur die größeren Institutionen aufgefordert waren oder aufgerufen waren, mitzumachen. Und die OSP hat mitgemacht mit 120 Mitarbeitern ungefähr. So, und angekündigt war, es geht um 10:30 los. Ich wollte eigentlich mit allen Kindern hingehen, dass sie sich das mal angucken. Der Benni hat mich schon vorgewarnt, hat gesagt, Lena, da kommst du nicht durch und du musst voll aufpassen auf die Kinder, das ist ein riesen Getümmel. Guck lieber, entweder kommst du allein oder guckst halt, naja. Letzten Endes bin ich dann nur mit unserer Keila gegangen, was auch ganz schön war mal, dass wir zwei unterwegs waren. Und kamen auch pünktlich an um 10:30 und dann war schon große Unruhe, weil es irgendwie schon hieß, oh, es geht schon los. Und alle so, das kann ja fast nicht sein, dass was pünktlich losgeht. Die, nee. Ein Freund von uns, der Jorge, der ist Chef von den Vigilantes in der Schule, der war schon ganz, wie, es geht jetzt los. Und die war die erste Reihe, die laufen mussten. Es ist noch fast keiner da, es ist überhaupt kein Publikum da. Wo sind die Menschen? Warum sollen wir jetzt schon laufen? Und es haben auch noch Teile vom Equipe, also vom Team gefehlt, ja?
Ja.
Und naja, letzten Endes ging es dann doch nochmal 1,5 Stunden, glaube ich, bis es wirklich losging.
Was auch typisch ist.
Ja, bis dann alle Fahnen gehisst waren und noch sämtliche, noch weitere Reden gehalten wurden.
Jeder Bürgermeister
und nochmal das Kodawasi-Lied gesungen wurde und so weiter.
Ja.
Und dann war halt da großes Marschieren angesagt. Es war tatsächlich für mein Empfinden echt wenig los. Also,
extrem wenig. Also ich habe es ja 2018 mitgekriegt, als ich das erste Mal in Peru war. Und da war dieser Platz so gerammelt voll. Das war alles voll. Auch die Seitenstraßen, du musstest dich da wirklich durchdrücken. Es war unglaublich. Der Platz hat die Armas völlig überlaufen.
Und jetzt war es sehr angenehm.
Und es war vielleicht ein Drittel oder 25% oder so der Leute da, die normalerweise bei so einer Parade da sind. Und ich glaube, es lag tatsächlich daran, dass die Schulen nicht dabei waren, weil diese Parade ist auch ewig lang gegangen, weil jede Schule mit ihren Schülern und...
Mensch, wenn dann sonst die Eltern halt auch alle da
natürlich,
sind.
Natürlich, so, natürlich. Und du siehst einfach, du bist, als wir auch nach Hause gegangen sind, es waren ja auch viele, die im Ort einfach rumgelungert sind und die überhaupt gar nicht zur Parade gekommen waren.
Ja,
also,
das hat mich total gewundert. Ich dachte, sie bestimmt alle auf dem Plaza de Armas.
Dachte ich auch, nee, da unten haben sie ein Haus abgerissen.
Ja, ja.
Aber es ist für mich auch so ein bisschen ein Ausdruck gewesen von... ich glaube, also kam bei mir so an von Ignoranz.
Ja, interessiert mich nicht, was die da treiben.
Weil es ist im Moment wieder politisch so ein Chaos in Peru.
Und in Cotabasi auch.
Und in Cotabasi auch, dass ich glaube, es so viele einfach die Schnauze voll haben und denken, jo, ihr könnt mich jetzt einfach mal, ich mache jetzt einfach hier meinen Stiefel, ist gut, dass ich einen Tag frei habe, aber ich reiße jetzt lieber ein Haus ab, statt dass ich mich jetzt da irgendwo hinsetze und eine Parade feiere. Was natürlich überall gab und in großen Mengen.
Alkohol. Aber der wurde schon die Woche davor praktisch vorgeglüht.
Ja, das ist so, ja.
Also Freunde von uns, die wohnen direkt gegenüber von Atienda, die hat gesagt, das war schon in der Vorwoche, bevor die Festwoche war, da jeden Abend da ein Gelage. Was ja sonst auch häufig ist, aber um die Zeit halt massiver und deswegen auch muss man schon auch mehr gucken. Also die Übergriffe sind natürlich dann häufiger auch, gell? Es wird schon auch insgesamt unsicherer im Dorf, je später dann der Abend wird. Also,
absolut,
ja. Ja, auch was Fahrer angeht und so, also betrunkene Fahrer.
Also man muss wirklich aufpassen, das ist wirklich gefährlich, ja.
Aber es war auf jeden Fall mal ein Erlebnis. Ich bin dankbar, dass die Kinder nicht mitlaufen mussten, weil das hätte für die Kinder schon auch bedeutet, da stundenlang in der Sonne zu stehen.
Ja.
Und vielleicht ziehen wir dann nächstes Jahr einfach in Urlaub oder geschwind mal weg übers Wochenende oder so. Mal gucken. Ich fand es auch interessant, weil von unseren Kindern war außer der Keila auch keiner wirklich scharf drauf, das zu sehen. Es war auch so,
Ja, also ich bin das erste Mal mitgelaufen, gesehen habe ich das zweite Mal. An sich ist das schon eine coole Sache. Also es ist halt, man denkt sich so, jo, ihr seid halt richtig stolz auf euer Land. Jo, ihr seid einfach korrupt. Ihr kriegt viele Sachen einfach nicht gebacken. Ihr kriegt andere Sachen auch richtig gut hin, keine Frage. Und ich denke mir manchmal, wir Deutschen, wenn wir ein bisschen mehr verstehen würden, was wir wirklich auch
gut können,
gell? Ja. Man darf in einer gewissen Weise, glaube ich, darauf auch stolz sein. Und man sollte auch so aufpassen, dass das Ganze auch so ein bisschen eine Waage gibt. Wir haben eine Verantwortung, eine historische, keine Frage. Wir haben eine Vergangenheit, auch das ist keine Frage. Ob jetzt jeden Montag wirklich die deutsche Flagge gehisst werden muss in deutschen Schulen und das Deutsch, also die deutsche Nationalhymne gesungen werden muss, okay.
Naja, es wäre schon mal ganz gut, weil unsere Kinder mittlerweile die peruanische, glaube ich, besser können.
Können besser.
Als die leider. Deutsche.
Ich wollte es ja. jetzt nicht, ich wollte mir diese Blöße jetzt nicht geben, das hier öffentlich zu machen.
Wir üben einfach im Flugzeug, bevor wir
aber halt gehen. Aber unser Mittlerer, der kam die Tage und sagte, also die peruanische Hymne, die kann ich, aber die deutsche.
Oh. Und der Jonas kann marschieren, gell?
So geil. Es ist so wichtig,
die
ja.
Die üben das halt und im Kindergarten.
Und die üben im Kindergarten und er kann wirklich marschieren. Also hier, ja, Bein hoch und wie eine Eins, ja.
Vorwärts und rückwärts,
hat er und gesagt. Rückwärts, ja, genau.
Ja, der Coole. Ja, es ist schon anders, ja. Also ich glaube... Also Nationalstolz kann man sich schon ein bisschen was abgucken, auf jeden Fall, hier von den Peruanern. Und das eint dann natürlich auch enorm, gell? Also es ist doch so, ich fand es auch wieder interessant, als wir, wir haben diese Woche die Volontarios verabschiedet. Wir haben immer wieder solche IJFDler, nennt sich das, Internationales Freiwilligenjahr irgendwie, Jahr des Freiwilligendienstes oder sowas. So eine Art, wie sagt man da? Also eine Stelle, wo
also
halt...
Also was, wie halt die Jungs halt früher Zivildienst gemacht haben?
So eine
haben,
Art Zivildienststelle, genau, wo nach dem Abi oder so Jugendliche hierher kommen und hier mitarbeiten. Also falls jemand da mal Interesse dran hat, kann man sich bewerben. Dann die helfen in der Schule oder im Krankenhaus mit oder auch im Medienzentrum. Und da haben wir die jetzt verabschiedet, die das letzte Jahr praktisch hier waren. Und dann haben wir ein Quiz gemacht, so eine Art Pub-Quiz. Und da war unter anderem auch eine Frage, waren verschiedene Lieder und man musste den Komponist und den Titel des Liedes aufschreiben. Und unter anderem war halt auch die peruanische Nationalhymne dabei. Und das war witzig, weil wenn du mit Peruanern dann zusammen bist, gell, da geht denen das Herz auf. Gell? Sitzen sie gleich alle gerade wird hier genau. Sich auf die Brust gefasst und es wird mitgesungen und es ist ein ganz anderer, tiefer verankert, glaube ich einfach.
Ja, ist es.
Ich meine, die deutsche Nationalhymne war auch dran. Und da haben dann natürlich gleich auch ein paar mit eingestimmt. Das war schon auch witzig.
Ich muss allerdings zugeben, eine Frage, die in diesem Pub-Quiz konnte ich dann leider nicht beantworten. Und ich habe es aber nachgeguckt, weil ich mich so blamiert habe. Ich habe natürlich unsere deutsche Nationalhymne erkannt, aber die Frage wäre, wer hat sie komponiert?
Ja.
Joseph Haydn.
Ja, Haydn.
Haydn hat sie komponiert. Okay. Aber ich muss es nachlesen.
Ja, gut, aber ich meine, das ist ja jetzt klar, ist Allgemeinbildung, gell? Aber es ist ja auch nichts, was man
schon,
jetzt ständig
ist schon,
dran denkt.
Also, naja.
Ja, aber das war voll interessant, weil ich mich danach noch mit ein paar Lehrern oder einer Lehrerin oder einer Kindergärtnerin unterhalten habe, eben über diese deutsche Identität und warum die Deutschen nicht so die Flaggen hissen und sowas. War total spannend, weil für diese, da war ja was im Zweiten Weltkrieg, also so, die Nazis haben wir auch schon mal gehört, ja. Und für Deutsche ist es ja ganz anders.
Du aber, wenn du das siehst, wie das Militär da in Lima da marschiert, das ist wie im Dritten Reich.
Es ruft halt in Deutschland unglaubliche Bilder hervor.
In Russland die Jahresparade da. Also es ist wirklich da Militärparade.
Es hat immer halt so, der Schwab wird sagen, Geschmäckle, gell?
Ja.
So.
Ach, ist eine andere Kultur halt. Ja. Alles ist ganz anders hier.
Ja, aber es ist okay. Es ist einfach nur anders.
Ja.
Ja. Und bald gehen wir mal nach Deutschland wieder und dann werden wir sicherlich dieses...
Habe ich eigentlich schon erwähnt bei dem Wort Deutschland, dass wir noch...
Noch eine Unterkunft suchen?
Nee.
Wie gesagt, Legoland wäre eine Option.
Okay.
Fehlt uns so der Sponsor dafür.
Ich würde es einfach so 2-3 Mal im Podcast einfach so einfließen lassen. Vielleicht hört uns ja jemand zu. Und wir hätten auch noch Termine frei, um in Freikirchen auch
Vorträge
zu halten. Also wenn jemand Interesse hat, dürft ihr euch gerne melden oder auch in Kirchengemeinden. Wir kommen da gerne vorbei und versuchen das dann auch so zu koordinieren, dass wir umweltfreundlich uns
eine Route raussuchen, nicht von Stuttgart nach Hamburg zu fliegen.
Genau, nachdem ich jetzt mitgekriegt habe, wie die Spritpreise in Deutschland sind.
Ja.
Wird es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so eine große Reiserei. Oder vielleicht gibt es bis dahin das 9-Euro-Ticket wieder. Haben wir auch überlegt.
Ist voll blöd, gell, dass wir genau dann kommen, wenn es nimmer gibt. Ne?
Dann könnte ich vielleicht dann mit dem 9-Euro-Ticket irgendwie quer durch Deutschland fahren. Naja, irgendwie werden wir uns bewegen. Und zur Not, ich habe ja auch noch ein Fahrrad.
Ja.
Habe ich auch noch. Also
ja, oder jemand leitet ein E-Bike, dann kannst du vielleicht ein bisschen schneller.
Ja.
Du wolltest noch das dritte F erzählen. Wir waren jetzt bei
Feuer. Nee, ja, doch Feuer. Boah, diese Woche war unser Tal wieder komplett eingeräuchert. Aber bevor ich die Geschichte erzähle, will ich eine andere Katastrophengeschichte erzählen.
Erzähl mal. Haben wir noch so viel Zeit?
Ja. Aber das ist wirklich so tragisch.
Ja.
Also, wir haben ja hier so ein kleines Schwimmbecken, sage ich jetzt mal. Also so ein Loch, betoniert, blau angestrichen.
Wenn man das aus dem richtigen Winkel fotografiert, sieht es voll gut aus. So viele Berge im Hintergrund, grüne Wiese, saftig.
Ja, also ist so ein Loch, betoniert.
Schönes blaues Becken,
blau eiskalt. Eiskalt, weil immer das Wasser reinfließt vom Fluss oder von der Wasserzuleitung. Aber es wird nicht geklärt, sondern es läuft drüben halt wieder raus. So, dieses Dreckwasser wird eigentlich permanent verdünnt. Damit bleibt es dann sauber, bis auf
halt
montags, da wird es rausgelassen und dann kommt neues Wasser rein.
Mhm.
So. Und bis dienstags ist das Becken dann auch wieder voll.
Und mittwochs früh ist wunderbar.
So, auf jeden Fall, Lukmus nennt sich dieses Eck. Und es war eine Familie eben mit so einem Mototaxi unterwegs. Und Lukmus ist so, der Weg nach Lukmus ist so ein bisschen abschüssig. Also es geht so ein bisschen den Berg runter. Und ja, die sind in diesem Mototaxi gefahren, die Tochter ist gefahren, Vater, Mutter noch mit drin und irgendwie noch ein kleines Kind. Und dann hat die Bremse versagt und sie ist halt, eigentlich muss man sagen, wahrscheinlich in so einer Panikaktion. Ich bin die Strecke nochmal gefahren, du hättest da locker, auch wenn du schnell bist, einfach versuchen können, irgendwie um die Ecke rumzufahren. Vielleicht hätte sie dann aber jemand überfahren, ich weiß nicht. Man weiß es ja nicht.
Also auf jeden Fall ist sie geradeaus
voll in den Fluss reingefahren. Also reingefahren, reingeflogen letzten Endes. Das geht dann schon nochmal, denke ich, ungefähr einen Meter runter. Und was hat passiert? Sie sind alle in den Fluss reingeflogen und das Mototaxi ist umgekippt und jetzt ist der Vater unter dem Mototaxi eingeklemmt gewesen. Die zwei Frauen konnten sich befreien, das Kind auch. Die haben sich an Land gerettet und haben sie versucht, den Vater da unten drunter rauszuziehen. Jetzt war der aber unter diesem Gerät so eingeklemmt. Der Fluss ist nicht hoch, das Wasser ist keinen halben Meter. Im Moment ist ja sowieso Trockenzeit, also da ist nicht viel Wasser drin. Aber der war so blöd eingeklemmt und der hatte auch Kopfverletzungen. Wir haben das ja dann später auch gesehen. Also der muss sich da auch ziemlich den Kopf angeschlagen haben und lag jetzt da also mit dem Kopf unter Wasser. Dann haben die zwei Frauen versucht, dieses Ding hochzuheben, haben es nicht geschafft. Und das ist jetzt das Tragische, die sagen, die haben uns berichtet, es gab außenrum Leute, die da rumstanden. Aber keiner wollte ihnen helfen. Keiner wollte ihnen helfen, den da rauszuholen. Und das ist natürlich schon eine tragische Geschichte. Auf jeden Fall musste dann einer von denen in den Ort laufen, zur Posta, dann die Bomberos aktivieren und da sind also in der Zeit locker 20 Minuten vergangen.
Das reicht wahrscheinlich nicht. Läuft ja da schon echt ein Stück.
Als er auf jeden Fall im Krankenhaus dann mit dem Bomberos ankam, hat er keinen Puls mehr gehabt. Ja, jetzt war die erste Information, der ist ertrunken, der Mann. Und das sei also 5 Minuten gewesen. So dass also, ich war zu dem Zeitpunkt nicht da, aber das Team halt angefangen hat, ihn zu reanimieren. Nach 40 Minuten hat er dann wieder einen Puls gehabt und Pneumothorax, CT gemacht und so weiter. Ich habe ihm abends auf der Intensivstation noch eine Thorax-Drainage mit einem Kollegen zusammengelegt und dann ist er noch verstorben. Und also, es war einfach, das war nicht zu überleben. Ja. Mhm. Der hatte eine völlige PA-Entgleisung, hat aus allen Löchern geblutet, er hat also ein Gerinnungsproblem gehabt, dann Ventilationsproblem, die Lunge war voll gelaufen einfach. Und was, sowas, ich habe es tatsächlich noch nie gesehen, aber wir haben ein CT von ihm gemacht und der muss so lange unter Wasser gewesen sein, dass ihm die ganzen Nebenhöhlen und Stirnhöhle alles voll mit Wasser gelaufen ist. Mhm. Du konntest als im CT nur noch vollgefüllte, wo du normal Luft siehst, war alles mit, auch manchmal, wenn du eine Entzündung hast, siehst du einen Spiegel. Nee, das war voll, da war gar keine Luft mehr drin. Also schlimm, wirklich schlimm. Mhm. Der muss wirklich lange, und der ist ertrunken. Ne?
Ja, oder er hat halt vorher schon so ein paar auf den Kopf gekriegt gehabt, so einen Schlag, dass er
ja,
eh schon.
Ja, aber selbst wenn du bewusstlos bist, hast du ja, also manche Sachen funktionieren ja trotzdem noch ganz schlimm. Also dieser, der Mitte 60 ist ganz offensichtlich eben ertrunken, weil er bei diesem Unfall in den Fluss gestürzt war mit dem Mototaxi und das Mototaxi ihn dann eben unter Wasser gedrückt hat. Naja, was lernen wir daraus? Leute, man kann keinen Fehler machen, wenn man hilft. Also helfen ist erstmal, meine ich, eine menschliche Verpflichtung, einfach zu helfen. Ja? Ganz klar, die eigene Sicherheit geht immer vor. Man muss immer darauf achten, dass man selber in Sicherheit ist. Also es geht nicht wenn jetzt irgendwas brennt oder es läuft Benzin aus, also geh auf keinen Fall hin und helf. Das geht einfach nicht. Dafür brauchst du...
Oder wenn was einsturzgefährdet ist.
Oder ist was einsturzgefährdet ist, ja, genau. Im Rettungsdienst haben wir immer gesagt, es gibt sechs Wände. Also du kannst nicht nur links, rechts, vorne, hinten gucken, sondern musst auch oben und unten gucken. Also wenn du jetzt gleich irgendwo rein abstürzt oder ja, es fällt dir aus auf den Kopf, hast du auch nichts gewonnen. Aber wenn es sicher ist, und ich habe es ja auch schon erlebt als Notarzt, wenn da ein Reanimationspflichtiger auf der Straße liegt und man könnte den sicher auf dem Gehweg oder auf der Straßenseite oder wie auch immer reanimieren, dann fang bitte an. Du kannst da nichts kaputt machen.
Ich habe mir das überlegt tatsächlich, aber ob es hier irgendwie... In Deutschland hat man ja oft so das Gefühl, die Leute haben Angst, dass vor rechtlichen Konsequenzen, wenn sie was falsch machen oder so. Am Ende bin ich dann der Blöde, dann habe ich jetzt, weißt du, ziehe ich dem Motorradfahrer jetzt den Helm ab oder nicht, weißt du, am Ende setze ich dem den Querschnitt, bla bla bla, dann mache ich lieber gar nichts. Gibt es hier sowas, weißt du das, ob man, weißt du, dass die alle sich praktisch die Finger nicht schmutzig machen wollen, ja, weil sie sagen, am Ende kriege ich dann die nächste Klage.
Ich weiß es nicht, aber wir haben ja die gleiche Situation im Prinzip auch erlebt, als das Haus eingestürzt ist, der Mann verschüttet war und keiner die Bomberos, ich meine, das wäre doch das Erste, dass einer zumindest von denen, die außen rum steht, wenn er schon nicht hilft, dann wenigstens Hilfe holt.
Ja, ja, und das sind eigentlich immer Leute, wo ihre Autos putzen oder ihre Wäsche waschen, ist ja, da ist das ja relativ beliebt.
Der Hotspot sozusagen für Freizeit in Kodawasi, ja. Also ganz tragische Geschichte.
Ja.
Zweite tragische Geschichte, wir haben die Tage hier fast im Tal nichts mehr gesehen. Jo, was war passiert, Lena?
Ja, also wir sind ja hier voll in der Trockenzeit und man weiß ja, wenn man was abbrennt, entsteht Asche und die Asche macht den Boden ein bisschen fruchtbarer. Und nach dem Konzept wurde hier, glaube ich, über Jahrhunderte einfach Landwirtschaft betrieben. Wenn das Feld abgeerntet wurde, wurde es abgebrannt, fertig. Dazu kommt noch ein Aberglaube, der sagt, wir leben hier in Apurimak, das ist der Bundesstaat, und der Gott von Apurimak nennt sich Apu. Und die Leute sagen, sie tun mit diesem Abbrennen dem Apu den Bart rasieren und dafür schenkt er ihnen dann nächstes Jahr eine gute Ernte oder im nächsten Zyklus eine gute Ernte und natürlich auch Regen. Ja, und das kommt noch dazu. Was alles eigentlich ganz grundsätzlich, glaube ich, ganz entspannt ist, nur das Problem ist halt, diese Feuer werden halt oft gelegt und dann kümmert sich da keiner mehr drum oder dank Trockenzeit halt geraten sie außer Kontrolle.
Also sie sind illegal, das muss man dazu sagen. Es ist verboten, so ein Feuer zu machen.
Ja. Es hat schon seinen Sinn, so vom Agrikulturverständnis her. Und auch wenn man weiß, dass die Leute halt ihre Felder hier auch immer noch bestellen, genauso wie sie es vor 100 Jahren gemacht haben oder vor 2000
Jahren. Also wenn ich meine Bibel lese und der Seemann geht aufs Feld oder ist der Ochse.
Ja, das wird mit dem Pferd gepflügt oder
das siehst du hier, kannst hier zur Tür raus.
Also es macht schon Sinn und die werden sich wahrscheinlich auch ärgern, dass das verboten ist. Ja, und dann wird es halt trotzdem gemacht. Und das Ergebnis ist halt häufig, es gibt hier ja ganz viele solche Täler und Schluchten auch, wo die einfach völlig unzugänglich sind. Und wenn sich ein Feuer da mal ausbreitet, dann
breitet sich
es halt aus, bis es aufhört. Bis irgendwann ein Fluss kommt oder nur noch Stein da ist oder so. Und so geschehen jetzt, Anfang der Woche war es? Oder wann war es denn?
Donnerstag, glaube ich, war es. Ja.
Hier in Kodawasi, eben in einem Nachbartal. In dem Tal, es gab einen Zeitungsartikel und wir vermuten, dass das Feuer war. Genau in der Ecke, wo Tschokke rau ist. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ihr was seht, weil es wohl auch diesen Weg überbrannt hat nach Tschokke. Das muss ein Riesenfeuer gewesen sein.
Es war
ein Riesenfeuer. Mit dem Ergebnis, dass halt je nachdem, wo der Wind hinzieht, und in dem Fall in unser Tal rüber, es war wirklich ganz, ganz wie an so einem schönen Herbstmorgen, wo alles vernebelt ist und die Sonne so ganz milchig durchkommt, aber es stinkt halt nach Feuer.
Es stinkt halt
fürchterlich. Total die giftige Luft.
Also mich hat das an Australien erinnert. Also ich war noch nie in Australien, aber wenn du Fernsehbilder siehst, wenn in Australien
Im Outback
irgendwas wieder anfängt zu fackeln, so sah das aus. Also es sah gespenstisch aus.
Ja, ja, es ist ein
auch
ganz komisches
Licht. Auch der Sonnenuntergang,
Licht,
es ist so ein richtig böses,
bedrohlich fast, ne?
Voll bedrohlich, volle Kanne.
Es macht eine ganz seltsame Stimmung draußen, weil das Licht ist alles so gedämpft.
Ja.
Das ist aber nicht positiv gedämpft.
Und wir haben genau gegenüber, sozusagen da, wo wir wohnen, Kodawasi hat praktisch genau gegenüber den Hausberg und dann ein Tal, wo so ein kleiner Fluss, der eben dieses kleine Schwimmbecken da bewässert, in dem jetzt da leider dieser Mann ertrunken ist, sich da durch so ein kleines Tal in das Nachbartal durchschlängelt.
Mhm.
Und genau aus diesem Tal kam eben dieser ganze Rauch rüber und es ist sogar über den Berg gezogen. Also ich habe es ja gesehen, wir haben ja hier den Chikis, 4200 glaube ich ist der, oder 4020 Meter hoch, auch da die Hochebene, da oben rübergezogen. Also es ist unglaublich.
Naja.
Und man muss sich dann manchmal einfach auch diese Dimension vorstellen. Das ist ja dann, da ist ein Tal komplett weg. Du siehst die, du siehst nichts mehr. Du siehst diese Gletscher nicht mehr. Du kannst nicht mehr auf der anderen Seite sehen, wie die, wo die Berge sind, gar nichts mehr. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, ja krass, hier wird Landstrich, es wird ja jetzt, ab jetzt, jetzt ist ja die Ernte rum und vielen Chakras.
Ja.
Ab jetzt wird ja praktisch jeden Tag irgendwo Feuer
was
gelegt.
Abgefangen.
Und es ist ja so, das, das ist ja manchmal, wenn dann Abend wird, da siehst du eine Feuerkette den ganzen Berg entlang, die sich dann wie eine Walze den Berg hochfrisst. Da, da wird ja also wirklich alles verbrannt. Was da CO2 in die Atmosphäre geht und was da ein Dreck in die Luft gewirbelt wird. Und ich dachte mir nur, jo, krass, also das Thema Erderwärmung und so, das ist hier jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen. Ne? Ja, meine Liebe, jetzt sind wir doch durch die Fs durch. Noch ein bisschen seitlich ein paar Themen eingeworfen. Vielleicht sollten wir noch mal über Deutschland sprechen.
Mhm. Döner und Brezel oder was möchtest du wissen?
Hatten wir schon über...
Ist doch unterhalten, wo wir schlafen werden.
Ach. Also, ein ganz großes Dankeschön an die Familie Wetterauer, die uns ein Auto zur Verfügung stellen, also das wir da geliehen bekommen. Das ist schon mal eine ganz große Hilfe, denn damit sind wir mobil und zur Not können wir ja auch campen.
Laufen? Achso.
Also, nee, campen würde ich sagen. Andere Alternative wäre ja eigentlich auch mit dem Zug zu reisen.
Über Nacht dann immer?
Du, du könntest ja dann
das Gepäckfach, die Kinder hochlegen.
Genau, da oben rein oder?
Ja. Also eine andere Option wäre, wir suchen uns halt irgendwo so ein ganz billiges Ferienhaus. Ist ja off-season.
Ja, also vielleicht hat jemand von euch noch
eine Idee. Du musst dann halt immer fahren.
Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee. Also nochmal die Kriterien wären, also wir sind zu siebt, wir bräuchten halt ein Haus mit 7 Betten. Gut wäre, wenn eine Küche drin wäre.
6 Betten würden auch gehen. Wir haben ja noch 2 Kinder, die man stapeln kann.
Wie auch immer. Also ich meine, das hört sich alles so, es hört sich alles so witzig an, aber es ist mir wirklich ernst. Also es ist tatsächlich
es
nicht
im Arg.
Ja, volle Kanne. Ich meine, verstehst du, ich habe ja auch die Verantwortung für die Familie. Ich meine, ich sehe uns schon
in Frankfurt
landen. Frankfurt ankommen und dann Handy an. Ah Mist, hier, wir haben ja peruanische SIM-Karte drin. Mist, ich kann doch nicht mal telefonieren, ja? Okay, dann ziehe ich los. Also, die Kinder völlig durch. 24 Stunden Reise hinter uns. Du guckst nach den Kindern, ich gucke jetzt, wo ich eine SIM-Karte herkriege. Ja? Das geht also, ungefähr auch in diesem Ton, ja?
Dann zieh ich
los. Dann brauchst du irgendwie einen deutschen Pass, um die SIM-Karte zu bekommen, ja, beim Mediamarkt. Die habe ich jetzt aber bei der Lena im Geldbeutel, weil ich habe ja noch meine DNI.
Die Hüter der Ausweise.
So. Ja, gut, dann ist 16:30. Dann habe ich das erste Mal eine SIM-Karte, um dann live zu gehen. Ja, und dann auf Instagram
Wichtigste,
oder auf
deine
TikTok
Follower zu informieren.
Oder auf Facebook dann einmal die Runde zu machen und zu sagen, Freunde, wir sind in Deutschland, wir suchen noch eine Unterkunft.
Ich meine, die sozialen Medien sind ja da sehr hilfsbereit häufig, die Community.
Keine Ahnung. Also wir...
Also das ist mir völlig wurscht, was du da machst, weil mein Plan ist, aus dem Flughafen rauszugehen, wenn überhaupt. Also Gepäck einsammeln.
Ja.
Wir landen ja in Frankfurt.
Ja,
irgendwo
in
Frankfurt am Flughafen wird sich eine Brezel finden lassen.
Nein. Ich denke, wir fahren direkt in die Innenstadt in Frankfurt.
Nee.
Da gibt es die besten Döner.
Das stimmt allerdings, auch das stimmt.
Ich denke, wir würden mit einem Döner anfangen.
Ich denke, wir fangen mit der Brezel an und die essen wir dann auf dem Weg zum Döner. Und dann sind die Kinder erstmal satt und glücklich und die Mutter auch und dann kannst du dich weiter stressen.
Ich denke, wir sollten rechtzeitig anfangen, Kalorien zu zählen. Bei der Essensliste, die wir vor uns haben.
Vor allem lauter verarbeitete Produkte. Ne? Die Kinder, die wollen Fischstäbchen und alles so abgepackte Zeug.
Ravioli-Dosen,
ganz wichtig.
Genau, ganz
wichtig,
das wollen sie.
Ja, oh, ich freue mich auch schon auf Joghurt. Überhaupt, ich freue mich so arg, ganz ehrlich. Ich meine, wahrscheinlich kriegen wir voll die Krise, weil es alles so teuer ist. Aber ich freue mich einfach mal wieder beim Lidl einkaufen zu gehen.
Ja, irgendwie ich auch. Und ich denke mir manchmal, ja, crazy. Ich meine, wir leben hier in den Bergen. Hier gibt es, der größte Supermarkt hier ist
so ein Schlecker.
Ein halber Schlecker. Ja. Ein halber Schlecker Größe, ja. Und in Deutschland, wir haben ja auch in der 30.000 Mann, 32.000 Mann Stadt, so gewohnt, so ungefähr Größe wie hier. Jo, da konntest du ins Kaufland zum Aldi, Aldi 2,
zum Lidl, DM, zum Alnatura, oder wie heißt der? Nee, Dens, zu Annas Laden.
Zu Annas Laden. Du konntest zum Penny.
Rewe.
Zweimal. Boah, Alter.
Ja, DM.
Ist ja, eben,
also das ist wirklich, das hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber das sind wirklich diese Sachen, wo ich mich ganz arg drauf freue. Auch wenn ich sage, ich backe heute das.
Ich freue mich auf Infrastruktur.
Ja, das ist ja aber ein Stück weit Infrastruktur. Dass du weißt, ich gehe zum Laden und da gibt es das, was ich brauche.
Und das ist ja das nächste Thema. Der hat es dann auch. Ja. Der hat es dann auch. Also dann, es ist ja hier so, dass
recién,
du... Recién. Bald wird es kommen.
Ja. Oder justo se me acabó. Ja, justo. Gerade ist Ausgange, aber nächste Woche kommen wir dann Laster. Und du denkst dir, ja. Oder halt auch in einem Monat. Oder, ja. Oder jetzt der Weira, ja, dieser besagte Schleckergröße, halbe Schleckergröße, da gehe ich ganz gerne einkaufen. Und der hatte jetzt einen richtig guten Joghurt. Den hatte die Matschi auch immer mal wieder, dann aber plötzlich nicht mehr. Und der hatte ihn jetzt da. Und dann habe ich gesagt, wann kriegst du denn wieder von dem Joghurt? Nächsten Monat vielleicht. What?
Weißt du so? Ja, aber ganz kurz, wenn ich das ergänze, ich meine, dass es hier so einen gewissen Mangel auf dem Land gibt und wir leben hier ja wirklich in der Pampa, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen, weil es kommt halt nicht jeden Tag irgendwo ein Laster her. Aber das Gleiche passiert ja auch in Cusco, und Cusco ist eine Großstadt mit 300.000 Einwohnern. Da gibt es nicht jedes Mal...
Es gibt keine Kirsche im Glas im Plaza Vea.
Nein, du gehst in Plaza Vea, das gibt ist keine sozusagen Lotus. Das Kaufland von Peru. So, ja. Ne? Da gehst du rein, oder auch beim Totus, ja, gehst du rein, ja... Dieses
Schokomüsli?
Mal
leider leer.
Gibt's, ja, aber zwei Monate.
Ja,
zwei Monate gibt's kein
Schokomüsli. Dann nächsten Monat wieder, ja, nee,
wieder. Dann leer. Kommst du mal wieder, dann gibt's
allein Müsli.
Ritter Sportschokolade. Zwei, also die blaue und die gelbe. Aber das nächste Mal gibt's wieder keine.
Ja.
Ja, es ist also...
Insgesamt ist die Auswahl geringer. Es gibt von den Sachen, die es gibt zum Beispiel viel. Also es gibt dann halt so eine halbe Regalseite voll mit irgendwie 40 in Dosen oder so.
Ja, genau.
Aber dann, das war's dann halt. Aber es gibt keine, was weiß ich, 40
und
in Dosen.
Diese Konstanz,
Mandarinen in Dosen oder so.
Also ich weiß noch, ich habe mich mal fürchterlich geärgert. Das war vor bestimmt 15 Jahren. Da war ich im Lidl und habe im Prospekt was gesehen. Und bis ich dann an dem Tag, also es war der erste Tag.
Oh ja, du bist so ein Allmann. Das ist im Prospekt gewesen.
Genau. Und dann komme ich also morgens aber schon irgendwie und dann gab es es nicht mehr. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ihr das ins Prospekt schreibt und es gibt es nicht, ja. Jo, inzwischen in Peru, du
hier
bist es
keine
gewohnt.
Prospekte.
Nein, aber es gibt ja solche Anzeigentafeln. Und du gehst jetzt zum Beispiel zum Eiscafé, da haben die schön, ja... Nee, lass hier doch, das haben wir nicht.
Ja, oder was heißt Eisgabe? Du gehst ins Restaurant und alles, was mit Rind ist, gibt es heute nicht. Wir haben kein Rind.
Wir haben heute kein Rind.
Okay.
Aber das nächste Mal haben sie dann Rind, aber dann gibt es halt alles mit was weiß ich nicht, ja.
Ja.
Und es ist es macht was. Also ich kann es für mich sagen, es macht was mit mir. Erstens macht mich jedes Mal zornig. Da kommt jedes Mal so meine Ursünde raus, wo ich so richtig einfach auch gerne auf den Tisch schlagen würde. Ich sage, ihr kriegt einfach gar nichts hin. Es ist halt... Es ist halt
ein Entwicklungsland, das darf man nicht vergessen. Auch wenn die Fassade häufig schön ist, auch die Mall oder sowas, das sieht alles chico aus nach außen. Aber der Inhalt, da hängt es dann halt oft doch
drauf. Und es ist so ein Mangelgefühl, das ich immer wieder spüre. Ja. Ich meine, das sind halt auch extravagante Sachen, muss man ganz ehrlich sagen. Also eine Schokolade hier...
Brauchst du nicht zum Leben.
Du brauchst es nicht zum Leben. Also eben. Es reicht, wenn du Kartoffel isst. Und die Kartoffeln haben wir immer.
Ja, eben. Und das ist, ich habe am Anfang auch, als wir herkamen, oft noch so gedacht, boah, wo kriege ich jetzt das her oder das her, dass ich das so deutsch wie möglich irgendwie kochen kann oder sowas. Mittlerweile denke ich mir, dann passe ich mich halt an, dann gibt es halt Kartoffeln und Gemüse und ab und zu mal Fleisch und fertig, ja. Also klar, ein paar Sachen lasse ich mir echt schicken.
Also, verhungert sind wir bisher noch nicht.
Nee, sehen wir auch nicht so aus. Aber?
Gut, Lena, ich wollte es jetzt noch mal ganz kurz sagen. Wir kommen demnächst nach Deutschland.
8 Wochen übrigens sind es noch morgen, glaube ich.
Ich glaube, es sind weniger.
Ich meine 8 Wochen morgen. Morgen in 8 Wochen.
Also noch 8 Wochen Zeit, um eine Unterkunft zu finden.
Ja.
Und?
Wir haben übrigens, das wollte ich hier mal sagen an der Stelle, wir haben ein 10-stündiges Layover in Houston. Falls jemand einen guten Tipp hat, was man 10 Stunden lang in Houston machen kann,
am Flughafen. Könnt ihr vergessen, wir werden den Flughafen nicht verlassen.
Ich schon.
Der Flieger wird zu spät kommen, der andere wird zu früh fliegen.
Ja. Naja. Aber das wird noch spannend. Also falls jemand Reiseerfahrung mit Kindern hat und lange Layover.
Ich möchte dann den Anschlussflug. Und wenn ich 10, einfach am Gate 10 Stunden sitze, ich werde keine Aktion starten. Und dann geht irgendwo, sind wir dann irgendwo. Kann ich machen.
Ich kenne
jemanden, der schon mal beinahe einen Flug verpasst hat. Und der heißt nicht Benjamin, aber er sitzt hier in diesem Raum.
Hat alles geklappt.
Aber auch nur, weil der Flieger versehentlich
Verspätung hatte. Aber hey. Aber hey.
In diesem Sinne, meine Lieben, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.